ARD. SWR Kultur. Forum.
Heute mit Marion Theis und unser Thema heißt: Verwöhnt und verhätschelt erziehen wir unsere Kinder falsch. Kinder sind ja ein großes Glück, aber sie kosten auch Nerven. Hört man sich bei Eltern, Großeltern, Erzieherinnen und Lehrerinnen um, sind viele von ihnen gestresst bis überfordert. Sie klagen darüber, dass die Kinder heutzutage machen, was sie wollen und für nichts mehr zu begeistern sind. Was läuft da falsch und was brauchen Kinder, um zufriedene, mündige und sozial kompetente Erwachsene zu werden? Das frage ich heute meine Gäste hier im Forum bei SWR Kultur. Mit dabei sind der Psychologe Bernhard Kalicki vom Deutschen Jugendinstitut. Der ist Professor für frühkindliche Bildung an der Evangelischen Hochschule Dresden. Christine Rose, Sozialpädagogin, Erzieherin und Leiterin einer Kita in Baden-Württemberg, und Dr. Martina Stotz, Familienerziehungs- und Schulberaterin und ehemalige Grundschullehrerin. Nölig, bockig, lustlos, Erziehungsberater, Erzieherinnen und Lehrer in ganz Deutschland klagen über verwöhnte Kinder. Viele seien bestimmerisch und fordernd. Wie erleben Sie das, Frau Stotz?
Tatsächlich erlebe ich das in meinen Beratungen auch häufig so, dass Eltern dann zu mir kommen, wenn sie wirklich richtig Probleme kriegen mit Grenzen setzen. Denn ich sehe überhaupt nicht das Problem darin, Kindern viel Zuwendung oder Liebe zu schenken, sondern eher das Problem darin, dass ihnen zu wenig zugetraut wird. Und das erlebe ich dann, wenn die Kinder in die Schule kommen häufig, dass sie merken, oh, mein Kind ist ja gar nicht selbstständig und kann viele Sachen noch gar nicht selber. Und dann ist es wie so ein hartes Erwachen häufig. Und dann unterstütze ich eben dabei in Beratungen, in meinen Kursen, dass Eltern ihren Kindern etwas zutrauen, damit sie selbstständig werden und vom Verwöhntsein dann doch eben auch Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten entwickeln können.
Also Kindern nicht genug zutrauen macht verwöhnte Kinder.
Ja, das ist definitiv eine Aussage, die ich so bestätigen würde.
Frau Rose, Sie treffen in der Kita, in der Sie arbeiten, auf viele Eltern, die verunsichert sind. Worüber denn?
Die Eltern, die ich spreche, sind sehr verunsichert darüber, wie sie diese bedürfnisorientierte Erziehung umsetzen sollen, von denen sie ja auch überall auf Social Media hören, weil sie es selbst ganz oft einfach nicht so gelernt haben, als Kind auch nicht erlebt haben. Und da sind sie sehr verunsichert, inwieweit soll ich jetzt meinem Kind alles durchgehen lassen, inwieweit kann ich Grenzen setzen, wie kann ich Grenzen setzen und was ist jetzt ein Wunsch und was ist ein Bedürfnis?
Also bedürfnisorientierte Erziehung, dieses Schlagwort, das fällt jetzt hier zum ersten Mal. Das ist ein Trend auf TikTok, auf anderen Social Media, und da wird viel drüber diskutiert in der Elternschaft.
Allerdings wird eben sehr häufig nicht so ganz die praktische Umsetzung darüber diskutiert.
Und damit sitzen dann die Eltern da und wissen nicht, was sie tun sollen. Lehrerinnen in der Grundschule berichten, dass in den ersten 3 Monaten kaum Unterricht möglich sei. Ein Drittel der Klasse sei verhaltensauffällig. Wie erklären Sie sich so eine Entwicklung, Herr Kalicki?
Wir haben definitiv eine veränderte gesellschaftliche Situation. Wir wollen weg von pädagogischen Angeboten, die Konformität voraussetzen, dass alle Kinder zeitgleich dasselbe tun, um dasselbe zu lernen, weil wir wissen, dass die Lernprozesse anders aussehen. Die sind individuell und hängen ab vom individuellen Entwicklungsstand, aber auch von der aktuellen, dem Interesse des Kindes in der Situation.
Also Konformität heißt, dass alle irgendwie funktionieren müssen in einer gewissen Bandbreite.
Ja, nehmen wir mal die pädagogische Maßnahme der Nichtversetzung. Ein Kind erreicht nicht die Lernziele und das System reagiert mit Aussonderung, dass es sagt, du hast jetzt versagt. Eigentlich ein Konzept der Hilflosigkeit.
Dass Grundschulkinder sich kaum noch selbst regulieren können, das führt der renommierte Bildungsforscher Markus Hasselhorn nicht nur auf diese Hilflosigkeit zurück, die Sie da jetzt gerade eingebracht haben, sondern er sagt auch, es gäbe schwindende Erziehungskompetenzen bei Eltern. Wie sehen Sie das?
Also das sehe ich tatsächlich komplett anders, weil ich begleite wirklich Tausende von Eltern ja auch tatsächlich über Social Media und erlebe es eher so, dass Eltern wahnsinnig interessiert sind, sich sehr viel Mühe geben. Also ich erlebe sehr, sehr viele Eltern, die sich ein großes Wissen auch natürlich aneignen. Sicher gibt es auch Eltern, die vielleicht fehlendes entwicklungspsychologisches Hintergrundwissen haben. Nur diese Bereitschaft von Eltern, sich weiterzubilden in dem Bereich, ist aus meiner Sicht so groß wie noch nie. Man spricht da ja auch von der Intensivierung der Elternschaft, dass sich Eltern viele Podcasts anhören, und früher war es eher so, die Kinder sind so mitgelaufen, und heutzutage machen sich Eltern sehr, sehr viele Gedanken.
Wir erleben Kinder als anstrengend, als unerzogen, als nicht fähig, sich zu regulieren. Zu einem der gesellschaftlichen Megatrends gehört die Marginalisierung von Kindern. Also, ich bin ein Babyboomer, ich bin das sechste Kind in unserer Familie. Wir haben weniger Kinder. Wir haben in der demografischen Entwicklung eine Überalterung. Das heißt, Kinder sind seltener, sind weniger. Und dann haben wir einen anderen Trend der Institutionalisierung von Kindheit. Dadurch, dass wir Wohnen und Arbeiten trennen, beide Eltern erwerbstätig sind, brauchen wir die Unterstützung, die Entlastung von Eltern in der elterlichen Sorge durch Tagesbetreuung. Das heißt, in unserer Gesellschaft haben wir organisiert, dass Kinder, die weniger werden, auch nicht mehr so sichtbar sind im Alltag, denn sie sind fremdbetreut in Institutionen. Mhm. Und Marginalisierung heißt, Kinder werden weniger und die Kinder, die dann sichtbar sind, fallen auf und stören diejenigen, die nicht mehr gewohnt sind, mit Kindern zusammen zu sein.
Und Marginalisierung auf der einen Seite und dann trotzdem so ein Hype um, wie geht richtige Erziehung und ein mehr Zeitaufwenden für Kinder bei deren Betreuung, das passt aber doch eigentlich nicht zusammen, oder?
Es gibt eine sehr schöne Analyse einer Amerikanerin, Pamela Druckerman, die einige Jahre in Frankreich gelebt hat. Und sie hat ihre Erfahrungen zusammengefasst in einem Buch, das heißt, warum französische Kinder keine Nervensägen sind. Wir haben in Deutschland, in Westeuropa, das Bild, dass das Kind von Geburt an ein Subjekt ist. Mit Rechten, eine Person, die wir ansprechen. Das führt dazu, und das beschreibt Pamela Druckerman, dass im Café ein Vater, dessen Kind nörgelt, zu einem Zweijährigen sagt, darf der Papa noch den Kaffee austrinken? Mit Abstand betrachtet muss man sagen, völlig Banane. Also wie soll ein zweijähriges Kind entscheiden, ob der Papa den Kaffee austrinken kann? Da steckt sehr viel Wertschätzung, sehr viel Liebe drin. Aber Kinder brauchen Strukturen, brauchen also definitiv nicht, dass sie entscheiden, sondern sie brauchen im Alltag die Erfahrung von Rhythmen, von souveränen Eltern. Und dann können sie sich anpassen.
Also in den sozialen Medien gibt es ja diesen Hype, von dem wir schon kurz gesprochen haben, um die sogenannte bedürfnisorientierte Erziehung. Also darum, Kinder mit ihren Bedürfnissen auch ernst zu nehmen. Und da sollen schon Kleinkinder, also so wie Sie das gerade gesagt haben, selbst entscheiden, was sie brauchen und was ihnen gut tut. Kann das denn funktionieren?
Das ist das falsche, das ist tatsächlich das falsche Verständnis. Nehmen wir die Bindungstheorie. Die Bindungstheorie sagt und beschreibt sehr schön, der Neugeborene, der Säugling, braucht die Hilfe von außen, von der Bezugsperson. Ein Kind, das gestresst ist, weil es zu heiß ist, weil eine fremde Person reinkommt, weil die Windel voll ist. Es kommt nicht selbst aus dieser misslichen Lage. Es braucht eine Bezugsperson, die erkennt und effektiv handelt. Feinfühligkeit hat diese vier Aspekte. Signale kindlicher Irritation von Stress erkennen, korrekt deuten, effektiv handeln und das innerhalb von Sekunden. Das sind die vier Komponenten von Feinfühligkeit. Und ein Kind, das so gut in seinen Bedürfnissen reguliert ist, ist offen für Lernen, wird auch folgen, wird auch die Nähe suchen zur Bezugsperson. Die Kinder, die jetzt überfordert sind, die im Verhalten nicht anpassungsfähig sind, haben mit Sicherheit nicht zu viel an Bedürfnisbefriedigung erfahren, sondern vermutlich war dieses situationsangemessene Verhalten von Eltern da nicht so ausgeprägt.
Lassen Sie uns einfach mal in die Praxis gehen und an einem Beispiel Dinge erläutern. Also darf man heutzutage, wenn Kinder zugewandt erzogen werden sollen, an ihren Bedürfnissen orientiert, darf man heutzutage mit Kindern noch schimpfen, Frau Rose?
Tatsächlich geht man davon ab, dass man schimpft, Kinder bestraft, Kinder mit Strafen bedroht. Und Eltern wissen das. Viele Eltern wissen, ich soll mein Kind jetzt nicht mit meinem Kind nicht mehr schimpfen. Ich soll es natürlich auch nicht anschreien. Aber wie bringe ich jetzt mein Kind dazu, abends die Zähne zu putzen, wenn ich jetzt nicht damit drohe, dass es am nächsten Tag keinen Fernseher mehr gucken darf, beispielsweise? Und das ist oft der Punkt, an dem Eltern dann in die Bredouille kommen und Schwierigkeiten haben, diese bedürfnisorientierte Erziehung umzusetzen.
Zu Recht, das klingt ja auch extrem aufwendig und zeitintensiv. Ist das alltagstauglich?
Also ich kann das nur bestätigen, dass die Handlungsalternativen extrem fehlen. Wie geht es eben anders? Und das führt dann dazu, dass Kinder wirklich überfordert werden und sie schon viel zu früh wie kleine Erwachsene behandelt werden. Und dann kommen eben so Fragen wie, darf ich den Kaffee noch austrinken? Oder dann wird gefragt, würdest du die Zähne noch putzen, anstatt zu sagen, so, wir putzen jetzt die Zähne. Und die Alternative wäre dann eben wirklich als Elternteil auch in diese Rolle zu gehen des Erwachsenen und liebevoll zu führen. Ich glaube, das ist das Bedürfnis, von dem gerade vorher besprochen wurde, das oft bei Kindern nicht erfüllt ist, diese liebevolle Führung, die Orientierung, die Kinder trotzdem brauchen. Denn es gibt eben ein Kind und einen Erwachsenen. Und der Erwachsene hat schon ein ausgereiftes Gehirn und das Kind eben noch nicht. Und genau deshalb braucht es eben gute Entscheidungen von den Erwachsenen. Und da hilft dann am Abend beim Zähneputzen zum Beispiel, wenn die Eltern das spielerisch machen und zum Beispiel sagen, so fest steht, die Zähne werden jetzt geputzt und du darfst mitbestimmen, welche Zahnbürste wir nehmen. Da hat zum Beispiel auch Social Media dann manchmal doch auch Vorteile, weil genau sowas eben vermittelt werden kann. Und doch, wie Frau Rose sagt, es dann manchmal auch zu Missverständnissen führt, dass nur noch Wünsche von Kindern erfüllt werden und keine Bedürfnisse. Ja, also ein Kind braucht jetzt auch nicht, wenn es nach Hause kommt, zum Beispiel gleich ein Computerspiel spielen, obwohl es eigentlich Ruhe bräuchte. Ja, genau an dieser Stelle sind dann Eltern oft verunsichert, was auch völlig klar ist, weil ihnen ja auch die Vorbilder fehlen.
Was brauchen Kinder? Kinder brauchen Freiraum, wenn sie fokussiert sind, nicht gelangweilt sind, an der Aufgabe sind. Da ist Intervention von Eltern, Eingriff eher störend, führt zum Spielabbruch, wissen wir. Wichtig ist, dass das Kind sich wohlfühlt. Das ist wichtig bei dem Säugling. Und wir wissen, dass dies internalisiert wird und dass die Kinder ein Vertrauen aufbauen in den Beziehungen zu Bezugspersonen. Das können dann auch neben den Eltern Erzieherinnen sein, andere wichtige Personen. Und dann folgen sie.
Wenn es wichtig ist, dass das Kind sich wohlfühlt, wenn das die Grundlage ist. Ich glaube, da liegt auch die Ursache von vielen Missverständnissen, oder? Wenn es Eltern gibt, die nicht mehr sehen können, dass ihr Kind mal traurig ist oder weint. Frau Rose.
Ja, also ich habe auch den Eindruck, dass viele Eltern so ein bisschen Angst haben vor diesen negativen Gefühlen ihrer Kinder, weil sie die Kinder dabei begleiten sollten, diese Gefühle zu durchleben, um eben auch frustrationstolerant zu lernen. Und viele Eltern erlebe ich allerdings, dass sie so ein bisschen Angst davor haben, vor allem auch in der Öffentlichkeit, mit ihrem Kind diese Gefühle zu begleiten und die dann eher abstellen möchten.
Nehmen wir mal ein Beispiel, ein 3- oder 4-jähriges Kind auf dem Spielplatz reißt einem anderen Kind die Schaufel aus der Hand. So, und was machen Sie jetzt?
Also wenn es mein Kind ist, das die Schaufel aus der Hand reißt, dann gehe ich zu dem Kind hin und erkläre meinem Kind, dass die Schaufel nicht seine Schaufel ist, sondern dass die Schaufel dem anderen Kind gehört und bitte mein Kind darum, sie zurückzugeben. Und wenn es das nicht tut, dann muss ich andere Wege finden, mein Kind davon zu überzeugen, dass es sich jetzt auf ein anderes Spiel zum Beispiel konzentriert.
Genau, wichtig finde ich an der Stelle auch eben dem Kind dann die Schaufel nicht aus der Hand zu reißen, weil Kinder lernen ja bekanntlich, lernen am Modell, vor allem darüber, wie wir mit ihnen umgehen. Das heißt, dieser Respekt ist schon wahnsinnig wichtig, nur das ist eben genau die große Kunst, Grenzen zu setzen, nicht mit Härte, sondern aus dieser liebevollen Beziehung und Führung heraus. Mhm. Und genau an dieser Stelle, wenn ein Kind weiß, die Mama oder der Papa, sie sind auf meiner Seite und ich habe eine enge Beziehung zu meinen Eltern, dann ist es in diesem Moment auch machbar für das Kind, diesen Frust auszuhalten. Ja, und wir waren ja gerade beim Thema Gefühle aushalten, vor allem negative Gefühle aushalten. Das ist etwas, was vielen Eltern wahnsinnig schwerfällt, weil sie es eben auch selbst in ihrer eigenen Kindheit nicht erlebt haben. Also ich arbeite auch viel mit Eltern, die dann mit ihren inneren Kindthemen zu mir kommen in der Beratung. Und da ist es eben häufig so, die sind oft sehr autoritär aufgewachsen oder komplett laissez-faire. Und dann fehlt ihnen einfach so ein bisschen die Orientierung. Und sie sind dann in dem Moment selbst so getriggert und wollen auf gar keinen Fall, dass ihr eigenes Kind so traurig sein muss, wie sie es vielleicht selbst waren. Und drum ist es so schwer, das auszuhalten. Und drum wollen die Gefühle dann eher weggemacht werden. Das ist etwas, was Eltern dann am liebsten tun würden. Mhm. Also auch die Traurigkeit, die Wut. Und dabei ist es so wichtig, da durchzugehen und diese Gefühle zu begleiten, weil das führt auch zu Frustrationstoleranz.
Und wenn wir bei der Spielplatzsituation bleiben, wenn es gefährlich wird, wenn ein Kind dem anderen mit der Schaufel eins überzieht?
dann greife ich natürlich ein.
Ja.
Dann genau, müssen Sie also aber auch die Schaufel aus der Hand reißen, oder?
Also zumindest hebe ich die Hand meines Kindes dann natürlich fest und die Schaufel und erkläre meinem Kind, dass das nicht geht. Und auch was Frau Dr. Stotz gerade gesagt hat, erlebe ich in der Praxis auch sehr, sehr oft, dass die Beziehung wirklich das A und O ist, wenn man in Konflikt mit dem Kind ist. Also auch in der Kita erlebe ich das sehr oft, wenn es einen Konflikt gibt und es gibt eine Fachkraft, die einschreitet und direkt schimpft und direkt ins Gegen geht, dann reagieren die Kinder sehr, sehr häufig auch davon angetrieben und gehen noch mehr dagegen. Wenn ich allerdings auf das Kind zugehe und frage, was ist denn los, worum geht's dir gerade, was ist das Problem, und das Kind merkt, ich bringe Verständnis auf und ich bleibe in Beziehung mit dem Kind, dann reagiert das Kind auch ganz anders und ist auch bereit, Kompromisse einzugehen.
Jetzt ist ja die Kita tatsächlich ein Ort, der Kindergarten für soziales Lernen. Wir haben eine Gruppenkonstellation, wir haben Kinder, die in etwa gleich alt sind. Und das ist eine tolle Chance, die ja auch funktioniert. Viele Kinder wachsen nicht mehr mit Geschwistern auf oder gehen nicht mehr auf die Straße, um Freunde zu treffen. Und zu der Frühpädagogik gehört, Regeln einzuführen, Regeln zu begründen, Regeln zu diskutieren mit Kindern. Auch sie wach zu halten und präsent zu halten. Ja, nicht beißen, nicht schubsen, nicht an den Haaren ziehen. Und in den Erfahrungen, in diesem Alltag der Kinder, lernen sie. Sie lernen kritische Situationen für sich selbst, wo sie einstecken müssen. Sie lernen, wie sich das anfühlt. Sie lernen Regeln. Sie lernen, dass eine Gruppe bestimmte Regeln hat, die eingehalten werden. Also hier wird ja gerade auch nochmal die wichtige Funktion und werden auch die Vorteile dieses Orts für Kinder, unter anderen Kindern, deutlich.
Das kann ich nur so bestätigen, dass gerade diese ganzen sozialen Erfahrungen, gerade in der Kita, natürlich dann später auch in der Schule, da gehört auch das Ausgeschlossenwerden auf dem Pausenhof und was auch immer, was da alles dann so kommt, ja, mit dazu, weil Kinder darüber sehr viel lernen. Und doch glaube ich, dass es kompetente Begleitung braucht. Weil oft sind ja gerade so Sachen wie Schubsen oder Beißen auch so kleine Kontaktversuche der Kinder. Oft steht hinter diesem Verhalten ja eigentlich etwas sehr Soziales, weil Kinder aus sich heraus soziale Wesen sind. Und genau das ist, finde ich, unsere Aufgabe als Erwachsene, hinzugucken, was verbirgt sich hinter dem Verhalten und wie kann ich dem Kind zeigen, wie es zum Beispiel anders Kontakt aufnehmen kann, ohne beißen zu müssen, ja, oder ohne schubsen zu müssen oder jemand ärgern zu müssen oder den Klassenclown zu spielen. Das ist ja auch das, was wir mit verhaltensauffällig oft meinen. Oft verbirgt sich dahinter ja etwas, was das Kind einem sagen möchte.
Das klingt ja alles sinnvoll und liebevoll natürlich auch und nachvollziehbar. Wenn Sie in einer Kita 20 Kinder zu betreuen haben oder später in der Schule 25, das ist sehr zeitaufwendig, wenn Sie nach jedem einzelnen Kind gucken, was sicher wünschenswert wäre. Ist das tatsächlich noch zu handeln oder müssen Sie nicht eigentlich in Kita oder später in der Schule ausbaden, was die Eltern vorher nicht geschafft haben, nämlich einfach mal Grenzen zu setzen oder Regeln beizubringen?
Teilweise tatsächlich ja. Also wir erleben es tatsächlich auch, dass wir Kinder bekommen, wo die Eltern zu uns sagen, ja, jetzt bringen Sie meinem Kind mal bitte Grenzen bei. Das habe ich auch schon erlebt. Und ich muss auch dazu sagen, dass die meisten Kinder auch einen Unterschied machen zwischen dem Leben zu Hause und dem Leben in der Kita. Also viele, viele Kinder benehmen sich in der Kita ganz, ganz anders als zu Hause, weil sie einfach wissen, das ist ein anderer Ort, ein anderes Setting, hier gelten andere Regeln. Und das merkt man den Kindern an.
Kommt natürlich auch ganz darauf an, wie sicher sich das Kind zu Hause fühlt. Ja, was ich oft erlebt habe, auch als Lehrerin, ist, wenn ein Kind zu Hause sehr viel Autorität zum Beispiel erfährt oder vielleicht Eltern, die bestrafen, wo sich das Kind nicht sicher und wohlfühlen kann, dann sucht sich das Kind den nächstsicheren Ort aus. Und das ist dann vielleicht die Kita oder die Schule, wo die Sachen auch rausbrechen. Das heißt, wenn ein Kind in Kita oder Schule sich so verhält, dann hat es natürlich etwas mit dem Zuhause zu tun.
Also das ist auch das, was ich beobachte, wenn ich auch Elterngespräche habe und die Eltern erzählen mir zu Hause, mein Kind ist zu Hause ganz wild und hört nicht, was ich sage und bleibt beim Essen nicht sitzen. Und in der Kita ist es das genaue Gegenteil. Kooperiert, ist selbstständig, macht mit, folgt und ist das liebste Kind. Da merkt man einfach, es kann zu Hause rauslassen und sein, wie es ist und fühlt sich wohl. Und auf der anderen Seite sind die Kinder, die bei uns in der Kita als auffällig wahrgenommen werden, meistens die Kinder, die zu Hause eher den autoritären Erziehungsstil erfahren. Oder die Kinder, die eben zu Hause verwöhnt werden im Sinne von, sie dürfen alles. Sämtliche Wünsche werden erfüllt, sie dürfen den ganzen Tag Fernsehen gucken, was natürlich Auswirkungen auf die Entwicklung hat.
Ist das milieuabhängig oder gibt's da Muster, was Sie erkennen?
Also ich habe schon den Eindruck, dass die jüngeren Eltern weniger autoritär handeln, das definitiv, ja.
Und ich glaube, es geht durch alle Milieus. Also es gibt ja auch die sogenannte Wohlstandsverwahrlosung. Es hat auch damit zu tun, wie genährt ist ein Kind einfach? Wie genährt wird es zu Hause? Wie stark wird da auf die Bedürfnisse geguckt? Und Grenzen, Orientierung ist ja auch ein Bedürfnis. Und wenn das nicht erfüllt ist, dann ist genau, also wenn ein Kind den ganzen Tag Fernseher schauen darf und so viel Süßes essen darf, wie es möchte, dann ist ja dieses Bedürfnis nicht erfüllt. Grenzen sind einfach wahnsinnig wichtig für Kinder.
Herr Kalicki, Sie wollten vorher noch was sagen.
Ja, es stand die Frage im Raum, oder sie ist angeklungen, wie steht es um die elterliche Erziehungskompetenz und kann man die beeinflussen? Wir wissen, dass die traditionellen Programme der Familienbildung, der Elternbildung von denen Eltern aufgesucht werden, die ohnehin schon eher da ein Bewusstsein haben und das Ziel haben, ihr Kind gut zu erziehen. Aus England haben wir ein Konzept Early Excellence Centers, die Idee, in Familienzentren die Kita zu einem Ort zu machen, wo Eltern ihr Kind beobachten, erfahren können, unter einer pädagogischen Anleitung in der Kita, in der Einrichtung. Dahinter steht die Überzeugung, jedes Kind hat seine Potenziale und die frühe Kindheit, die Kindheit, das ist die Lernphase, die große Lernphase. Und wie schaut das aus? Die Kita in diesen Familienzentren, da werden nicht die Kinder abgegeben, sondern da halten sich die Eltern, natürlich nicht beide zeitgleich, natürlich häufiger die Mütter, auf. Und so zum Beispiel lernen, wie kann man Kinder beschäftigen, auch die Erfahrung machen, wie geht mein Kind in Beziehung, wie reagiert es auf Anforderungen, wenn ich in einer konstruktiven Weise mit dem Kind umgehe.
Wir brauchen die Kitas allerdings als Betreuungsstätten für viele Eltern. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist, dass Eltern, die ja sowieso ein Zeitproblem haben, von vorne bis hinten auch die Zeit zu nehmen, mit den Kindern zu reden, zu gucken, was steht hinter dem Bedürfnis und so weiter. Die sollen dann auch noch da sitzen. Also ich weiß nicht, ob das realistisch ist, wenn auch sicherlich sinnvoll, weil sie ja dann auch noch was von den Erzieherinnen lernen, oder? Wenn die gut ausgebildet sind.
Also sinnvoll ist es sicher, aber realistisch ist also die Frage, weil ich selbst ja Schulberaterin war und gesehen habe, wie lang meine Warteliste war, dass ich Eltern überhaupt begleiten konnte. Das war auch der Grund, warum ich dann gewechselt bin und Eltern online begleite, weil ich inzwischen sehe, Eltern haben einfach keine Zeit. Gerade wenn sie mehr Kinder haben, dann sind auch gerade die ganzen Beratungsangebote, all das, was eigentlich Eltern ohne große Hürde zugänglich sein sollte, dass es einfach unmöglich ist, für Eltern das dann wahrzunehmen. Genau deshalb sehe ich das eigentlich auch mit der Digitalisierung eher als Chance, dass wir Eltern versuchen zu unterstützen. Nur da dürfen wir, glaube ich, auch systemisch noch viel mehr anbieten, um Eltern es da leichter zu machen, sie zu entlasten. Weil genau dieses Problem mit der Betreuung, auch dass die Kitas plötzlich zu haben und dann alle Kinder zu Hause sind und viele Eltern ja auch erwerbstätig sind, ich glaube, dass wir da ganz viel verändern dürften, auch systemisch gesehen.
Also Zeit ist ein Problem für Eltern natürlich im Umgang mit ihren Kindern. Perfektionismus, vielleicht auch Individualismus möglicherweise auch, dass immer mehr der Trend dazu geht zu sagen, mein Kind und meine Bedürfnisse, sind die Eltern vielleicht auch manchmal schlechte Vorbilder für die Kinder?
Ich denke, das sind sie tatsächlich. Denken wir mal an die Medienerziehung. Wie viele Eltern sehen wir, die mit dem Kinderwagen unterwegs sind und die ganze Aufmerksamkeit geht ins Tablet oder ins iPhone und nicht auf das Kind. Anderes Moment ist dieses, dass über die Bildungsforschung, die Diskussion um die PISA-Studie bei allen Eltern angekommen ist, auf die Bildung kommt es an. Wenn sie in der Grundschule mal in der dritten Klasse Eltern sehen, da ist der Übertritt ins Gymnasium schon Thema. Da wird richtig Stress gemacht den Kindern, dass sie nur ja erfolgreich sind. Also diese gesellschaftlichen Trends, dass in unserer Gesellschaft der soziale Status, das Fortkommen vom Bildungsgrad abhängt vom Bildungserfolg, das ist angekommen und spiegelt sich in den hohen Bildungsambitionen, Bildungserwartungen, die das Kind dann erlebt als Druck. Das ist ein globaler Trend. Gehen Sie nach Asien, da sehen Sie in den Zeitungen Angebote für Nachhilfe für Kindergartenkinder. Aber das nochmal zu reflektieren und Eltern eine gewisse Gelassenheit mitzugeben. Wir haben ein durchlässiges Bildungssystem, wo auch die zweite Chance zum Erfolg führt, zweiter Bildungsweg. Wir haben eine Wirtschaft, wo man im Handwerk gutes Geld verdienen kann und viele Leute mit Hochschulabschluss, die nicht adäquat beschäftigt sind. Also es sind Megatrends, die wir jetzt nicht den einzelnen Eltern zuschreiben können und die mit Erziehungskompetenz allein oder der Frage, wie schwierig sind die Kinder, nicht vollständig aufgeklärt werden.
Also Sie raten Eltern zu mehr Gelassenheit, wenn es um die Bildung geht. Da wird dann doch mal auch schnell gedroht und geschimpft und gestraft, ja, wenn die Kinder vorankommen müssen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es dann die Eltern, die die Kinder vieles machen lassen, die nicht einschreiten, wenn sie ans Handy gehen, die sie einfach machen lassen mit Social Media. Das sind dann die älteren Kinder. Da hat man das Gefühl, das ist vielleicht Bequemlichkeit oder auch eine Scheu, Verantwortung zu tragen in dieser Gemengelage. Wie reagiert man da auf sowas im Kindergarten? Mit welchem Konzept, mit welcher Art und Weise mit Kindern umzugehen?
Also was mir jetzt gerade noch dazu einfällt, ist auf jeden Fall, dass dieser Druck, den viele Eltern verspüren und auch auf ihre Kinder übertragen, von dem wir gerade gesprochen haben. Ne? Also sie sagen, die Eltern brauchen mehr Gelassenheit, was ich sehr schwierig finde in dem aktuellen Schulsystem, weil ich finde, dass das Schulsystem diesen Druck aufbaut. Ne? In der Grundschule gibt es dann schon Noten und in der vierten Klasse soll schon entschieden werden, in welche Richtung geht denn mein Kind jetzt. Und ich glaube, das ist der Grund, warum viele Eltern diesen Druck spüren und das dann auch auf die Kinder weitergeben in dem Alter.
Eigentlich aus einer Sorge heraus, ja, weil natürlich möchte jeder Elternteil das Beste für sein Kind und ich sehe, das ist ein Problem auch definitiv systemisch, dass schon viel zu früh entschieden wird, in welche Richtung es geht. Und dann kommt hinzu, dass viele Kinder einfach bis dato vielleicht noch gar nicht diese Kompetenzen erlernen konnten, noch gar nicht so wirksam sein konnten und dann plötzlich so viel von ihnen verlangt wird. Also das erlebe ich oft, dass sozusagen die Kinder ganz lange betüttelt werden, ihnen nicht so richtig gezeigt wird, ja, wie bestimmte Dinge funktionieren, sie vielleicht auch wenig mithelfen müssen zu Hause und sie einfach diese normalen Dinge, es selbst zu tun, noch nicht so gut können. Und dann plötzlich wird aber erwartet, dass sie beste Leistungen in der Schule erbringen. Und dann höre ich auch plötzlich Eltern in der Beratung, die sagen, jetzt ist doch mein Kind schon 7, 8 Jahre alt, jetzt muss es das doch auch mal können. Und davor merken sie aber, und das reflektieren Eltern dann oft auch ganz toll, dass sie ihnen eigentlich schon sehr viel abgenommen haben und die Kinder deswegen natürlich noch nicht lernen konnten, auch mal auf die Zähne zu beißen.
Ich erlebe das sogar schon viel früher. Also wir bereiten die Kinder ja auf die Schule vor und ich erlebe jetzt schon Eltern, die dann mit Kindern mit vier Jahren dann sagen, ja, mein Kind kommt aber bald in die Schule und der muss das doch jetzt mal lernen, mal eine halbe Stunde sitzen zu bleiben und da schon den Druck aufbauen.
Sehen Sie die Kita als eine Einrichtung, die Kinder erziehen muss, die Kinder begleiten muss oder die Kindern Bildung vermitteln muss?
Beides. Also wir haben ja im SGB VIII, also im Sozialgesetzbuch, die Trias von Bildung, Erziehung und Betreuung. Und Erziehung im Sinne von Wertevermittlung, Werte klingt jetzt abstrakt, aber ja, die Vermittlung von Mustern des Zusammenlebens, Regeln, die jetzt nicht als Wissensinhalt vermittelt werden, sondern die gelebt werden. Das ist definitiv ein integraler Bestandteil der Kindergartenpädagogik.
Verwöhnt und verhätschelt erziehen wir unsere Kinder falsch. Das ist unser Thema heute im Forum bei SWR Kultur mit der Sozialpädagogin und Erzieherin Christine Rose, der Pädagogin und Familienberaterin Martina Stotz und dem Kindheitsforscher Bernhard Kalicki vom Deutschen Jugendinstitut. Frau Rose, wie sieht sowas denn in der Praxis aus, wenn Sie den Kindern grundsätzlich zugestehen, wir dürfen in der Kita das machen, was unseren Bedürfnissen entspricht? Vielleicht nehmen wir mal ein Beispiel. Geht das so weit, dass die Kinder sich aussuchen dürfen, was sie spielen?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein großer, großer Schwerpunkt in der Pädagogik, dass die Kinder sich ihre Spielpartner auswählen dürfen, sich ihr Spiel auswählen dürfen, den Spielort. Also es gibt ja verschiedene Funktionsräume in der Kita und sie können frei wählen, wo sie jetzt spielen möchten.
Und wenn das Kinder sind, die immer dasselbe spielen und die dann zum Beispiel nicht mal basteln lernen oder einen Stift zu halten, was machen sie dann?
Das ist unsere Aufgabe als pädagogische Fachkraft, dass wir die Kinder beobachten und dass wir genau das erkennen, dass wir ein Kind haben, das jetzt zum Beispiel den Stift nicht ordentlich hält in Vorbereitung auf die Schule und sich aber auch nicht dafür interessieren lässt, dass wir dann versuchen, okay, was ist denn das Thema des Kindes? Mit welchem Thema können wir das Kind denn jetzt motivieren, auch mal an dem Maltisch zu sitzen? Zum Beispiel, das Kind interessiert sich für Dinosaurier. Dass wir dann sagen, so, wir basteln jetzt gemeinsam was zu diesem Thema oder wir malen was zu diesem Thema.
Wenn man sie so reden hört und sich vorstellt, dass alle Kitas so arbeiten, dann ist mir nicht klar, warum Kinder unzufrieden sind, vor allen Dingen Eltern unzufrieden, Erzieherinnen, Lehrer überfordert und sagen, das läuft uns aus dem Ruder, auch bildungsmäßig. Wir kommen nicht zu dem Punkt, wo wir hinkommen wollen. Die Kinder, die sind nicht sozial tauglich. Was müssen wir anders machen, um das zu ändern?
Also ich habe dazu eine klare Haltung. Ich glaube, dass es vor allem um Umgangsformen und um Sozialkompetenz geht. Also was schon vielen Kindern fehlt, was sie auch zu Hause nicht mehr lernen, ist einfach diese Umgangsform, wie gehe ich mit anderen Menschen um? Und das lernen sie ja wirklich hauptsächlich auch am Modell ihrer Eltern. Und indem wir es ihnen zeigen, indem wir zum Beispiel zeigen, dass wir die Tür aufhalten können, dass wir Bitte und Danke sagen, dass wir vielleicht einer anderen Person den Vortritt lassen. Das sind Dinge, die aus meiner Sicht schon auch gesellschaftlich verloren gegangen sind und die ich ganz wichtig finde, weil Sozialkompetenz heißt ja einerseits, dass man für die eigenen Bedürfnisse einstehen kann und andererseits heißt es auch, sich mal anzupassen an das Wohl der Gruppe und sich auch mal zurückzunehmen. Und ich glaube, genau an diesen Punkten dürfen wir mehr arbeiten, dürfen vielleicht Eltern auch noch mal achtsamer drauf schauen und vielleicht können auch pädagogische Fachkräfte mit Kindern dazu Projekte machen. Und ich habe mit meinen Schulklassen das sehr stark oft geübt und das ist eine Übungssache. Kinder lernen das, sie wissen es nur von sich aus eben nicht.
Das vermitteln die Eltern nicht mehr, obwohl es die Großeltern schon gemacht haben.
Ja, leider.
Warum
ja.
auch immer das verloren gegangen ist. Also die Kinder müssen wieder Umgangsformen lernen, um auch mehr Sozialkompetenz zu kriegen, vielleicht auch Einfühlsamkeit. Wie lernen denn Kinder außerdem Frustrationstoleranz und sich selbst zu regulieren?
Na, wir selbst müssen es lernen. Ich bin jetzt hier im Urlaub und zähle jetzt eigentlich mit, bei wie vielen Autos vor mir jemand abbiegt, ohne einen Blinker zu setzen. Also Erziehen ist das eine. Das andere ist, wir haben, würde ich sagen, eine individualistische Gesellschaft und eine gewisse Verrohung und Rücksichtslosigkeit. Schauen wir uns allein die Medien an, was wir uns selbst zumuten und was wir Kindern zumuten. Bei der Erziehung wird es nochmal deutlich, wenn es darum geht, soziales Lernen Kindern zu ermöglichen. Aber letztlich ist es die Frage, wie wollen wir zusammenleben und mit wie viel Rücksichtnahme, Achtsamkeit gestalten wir unser Zusammenleben?
Also auch Stichwort Selbstregulation. Wie gut bin ich als Elternteil selbst reguliert und wie gehe ich mit anderen Menschen um? Das beobachten Kinder ja. Und genau das, was Sie auch gerade meinten, dass diese Rücksichtnahme und auch diese Einfühlsamkeit, das bringen wir Kindern bei, indem wir ihnen selbst Empathie schenken. Ja, indem wir selbst zum Beispiel formulieren, wie sich ein Kind fühlt, was es gerade braucht. Und auch indem wir eben empathisch mit anderen Menschen umgehen. Das beobachten Kinder ja ganz genau. Und es ist auch durchaus in Ordnung, dann auch mal zu sagen, was denkst du denn, wie fühlt sich denn gerade das andere Kind? Und was würde denn das andere Kind nach einem Streit zum Beispiel sagen? Wie geht's dem denn jetzt? Also auch da diese Perspektivübernahme hilft Kindern extrem, ja, in diese Einfühlsamkeit zu kommen, wobei Kinder das oft erst ab dem 4. Lebensjahr richtig lernen können. Davor lernen sie es hauptsächlich eben durch die Erfahrung, durch am Modell lernen und nicht, indem wir ihnen immer alles predigen. Das ist ja auch das, wir reden so viel auf die Kinder ein, dabei ist es hauptsächlich das Vorleben und dass wir es ihnen zeigen.
Wie lernen Kinder Durchhaltevermögen oder Problemlösungskompetenz?
Auch durch Vorbild. Kinder sehen, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir mit unseren eigenen Gefühlen umgehen und sie sehen aber auch, wie wir mit Situationen umgehen. Also wenn ich jetzt eine Situation habe, in der ich Durchhaltevermögen beweisen muss und ich mache das und lebe das meinem Kind vor, dann lernt auch das Kind, dass es sich lohnt, durchzuhalten, Durchhaltevermögen aufzubringen.
Nehmen wir nochmal zwei Beispiele, die immer wieder vorkommen und großes Thema sind in der Kindererziehung: Schlafen und Essen. Wie viel sollten da die Kinder mitreden dürfen und wie kriegt man das gelöst, dass es auf Dauer eine gute Regelung gibt für die Familie und auch später so, dass man in der Gesellschaft irgendwie, wenn man eingeladen ist, nicht immer sagen muss, das esse ich nicht und das mag ich nicht und überhaupt, ich bin jetzt müde und will ins Bett.
Beim Schlafen, denke ich, ist es beim abendlichen Zu-Bett-Gehen gut. Es gibt Regeln, die eingehalten werden und die auch nicht jeden Abend neu verhandelt werden. Auch eine Konsequenz von Eltern in dem Sinne, dass das nicht diskutiert wird. Häufig sehen wir dann das Drohen, wenn Kinder jetzt nicht folgen oder nochmal aufstehen. nicht selten ist es dann auch Bequemlichkeit, ne? Laissez-faire als Konsequenz davon, dass wir uns es in dieser Situation einfach machen. Das heißt jetzt nicht, dass wir autoritär den Schlaf einfordern, aber das Kind zu begleiten und bei ihm zu sein, wenn es dann einschläft, das wird man nicht jeden Tag machen können. Aber sicher ist es verkehrt, diese Regel jeden Tag neu in Frage zu stellen, weil man dann ja im Prinzip belohnt oder mitformt dieses Muster der Regellosigkeit.
Ich bin der festen Überzeugung, dass es auch sehr, sehr wichtig ist, eine positive Schlafumgebung zu gestalten, damit sich das Kind auf die Einschlafsituation auch freuen kann. Wir schauen jetzt nochmal gemeinsam Bücher an, wir erleben jetzt nochmal eine intensive Bindungssituation und dann eben auch, wie er gesagt hat, diese Begleitung in den Schlaf, dass wir das Kind eben in der Situation nicht alleine lassen.
Ich glaube, dass diese Routine wahnsinnig wichtig ist, denn um einschlafen zu können, das ist ja eine kleine Trennungssituation, brauchen Kinder einfach viel Sicherheit und Geborgenheit. Und da helfen natürlich auch Routinen, diese positive Einschlafumgebung. Und da sind wir auch wieder beim Thema Wunsch und Bedürfnis, denn ich glaube, viele Kinder wollen natürlich die ganze Nacht wach bleiben. Das kann ich nachvollziehen, geht mir auch so. Und nicht, aber brauchen natürlich dann rechtzeitig den Schlaf. Dazu gehört auch, dass wir diese Signale rechtzeitig lesen, wann ein Kind müde ist. Denn auch das spielt eine große Rolle, ob ein Kind in den Schlaf finden kann. Und überermüdete Kinder schlafen einfach schlechter.
Und sollten Kinder entscheiden können, was sie essen oder nicht?
Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir den Kindern verschiedene Lebensmittel zur Verfügung stellen, unter denen sie dann auswählen können, was sie essen möchten. Und darunter sollten natürlich gesunde wie auch ungesunde Lebensmittel auch dabei sein dürfen. Aber dass sie dann selber auswählen, mit was fange ich an? Zum Beispiel. Also dieses Prinzip von Nachtisch, ich esse jetzt erst das Gesunde, damit ich dann das Ungesunde essen darf, wenn ich eigentlich schon satt bin, das halte ich auch für überholt.
Und jeden Tag Pizza? Geht das?
Ich glaube, da sind wir wieder beim Vorleben. Eltern entscheiden ja zum Glück hoffentlich meistens, was eingekauft wird. Und das führt dann dazu, dass hoffentlich auch ja, gesund gegessen wird zu Hause. Und entscheidend ist natürlich für Kinder, dass sie auch da eine gewisse Esskultur miterleben. Also dazu gehört auch, dass das Handy aus meiner Sicht vom Tisch wegkommt und wir uns beim Esstisch unterhalten. Und aus meiner Sicht gehören dazu auch bestimmte Tischmanieren, die dem Kind später, wenn es mal erwachsen ist, sehr weiterhelfen werden. Und genau diese Dinge werden oft eben in der bedürfnisorientierten Erziehung ein bisschen vernachlässigt. Und im Umkehrschluss wird es ein Nachteil später für die Kinder.
Wie kriegen unsere Kinder mit, wie es funktioniert, sich selbst zu begeistern oder sich auch mal für irgendwas anzustrengen, was ja, wenn man Lehrerinnen und Lehrern glaubt, ziemlich fehlt.
Es gibt eine gute Forschung, die auch bindungstheoretisch inspiriert ist, zur Spielbegleitung. Also Spiel, landläufig denken wir, das ist Unterhaltung. Spiel ist die Lernform des Kindes, sagt Fröbel. Spiel ist die Arbeit des Kindes, sagt Fröbel. Tatsächlich ist eine konstruktive Spielbegleitung eine, die auch feinfühlig ist. Das heißt, man nennt es Scaffolding, wie das Gerüst, der Gerüstbau. Wenn wir ein Haus bauen, brauchen wir ein Gerüst, das sichert die Mauer ab und wenn die Mauer steht und fest ist, bauen wir das Gerüst wieder weg. Und so soll die Spielbegleitung situationsabhängig Hilfe geben, Unterstützung geben, Anregung geben, wenn das Kind noch in der Problemlösung ist, wenn das Kind vertieft ist in die Aufgabe, sollen die erwachsene Person, die in der Spielbegleitung sich zurücknehmen. Und wir sehen, dass Eltern, die eine sichere Bindung haben, also Feinfühligkeit haben, aufgebaut haben und gezeigt haben in der Emotionsregulation von Kindern, auch ein feinfühliges Muster der Spielbegleitung haben, also situationsangemessen das Kind in der Aufgabenbewältigung zu unterstützen und sich zurückzunehmen, wenn das Kind selbst die nächsten Schritte macht. Wichtig dabei ist, in der Spielbegleitung zu ermöglichen, dass das Kind Erfolge erlebt. Also, dass das Projekt gelingt, die Aufgabe bewältigt wird. Das kann ein Turmbau sein, ne? Der kann früh zusammenstürzen. Das kann ein Instrumentenlernen sein. Wenn ich immer wieder die Erfahrung mache, ich scheitere an einer Aufgabe, dann ist das demotivierend. Und insofern ist der Aufbau von Problemlösefähigkeit, von Ausdauer, die Ermöglichung von Kompetenzerfahrung, von Zugewinn an Kompetenz und das, eine starke Theorie, die Selbstbestimmungstheorie der Motivation von DC und Ryan, gelingt dann, wenn drei Grundbedürfnisse des Kindes während der Aktivität erfüllt werden, das die Erfahrung von Kompetenz und Kompetenzgewinn, von Autonomie und von sozialer Integration, von sozialer Einbettung.
Da geht es auch wieder um, was traue ich Kindern zu, damit die diese Autonomie bekommen. Ne? Eltern dürfen auch nicht zu früh eingreifen.
Ja.
Und das klingt alles ganz schlüssig. Trauen Sie der Mehrheit der Eltern zu, dass sie ihre Kinder so auf den Weg bringen und begleiten?
Ja, also dieses Wissen ist durchaus lernbar. Jetzt ist es so, dass wir uns für den Beruf vorbereiten Jahrzehnte. Wenn wir uns mit dem Fahrzeug bewegen wollen auf der Straße, qualifizieren wir uns dafür. Ich bin nicht für einen Elternführerschein, aber wir können uns schon die Frage stellen, warum ist das Thema Zusammenleben, Erziehen nicht auch ein Thema in der allgemeinen Bildung in der Schule? Wir lernen im Gymnasium den Investiturstreit, also der Streit, ob jetzt der Papst oder der Kaiser sich selbst ernennen darf oder ob es den Papst braucht. Das muss man in der 7. Klasse lernen im Gymnasium. Aber Alltagskompetenzen, wichtige Fragen für unser Zusammenleben finden da keinen Platz.
Also dann haben wir jetzt die Erziehungskonzepte, die funktionieren würden für Eltern. Wir haben die Eltern, die bereit sind, sie durchzuführen. Trotzdem haben wir, da drehen wir uns ein bisschen im Kreis, die Probleme, die ja Fakt sind, die da sind in den Kitas, in den Schulen, wenn die Kinder als Gruppen zusammenkommen, dass das alles sehr, sehr schwergängig ist. Sie sagen, Elternführerschein nicht, aber trotzdem, wie kriegen wir das hin? Andere Informationen, bessere Informationen, doch die Kita, die ausbügeln muss für die Eltern. Was schlagen Sie vor?
Also ich finde es wahnsinnig wichtig, dass es in jeder Kita, auch in jeder Schule regelmäßig zum Beispiel Elternabende gibt, wo wir Themenabende haben, die...
Wenn die Eltern da hingehen, Entschuldigung, wenn die nicht schwänzen, ne? Es sind nämlich genau die Eltern, die da hingehen sollten. Ne?
Deswegen würde ich auch wirklich empfehlen, das online anzubieten, weil meiner Erfahrung nach dann viel, viel mehr Eltern kommen, weil sie einfach die Kinderbetreuung dann haben oder die Kinder im Bett sind und schlafen, am Abend anzubieten. Das ist wirklich etwas, was aus meiner Sicht schon fast verpflichtend sein sollte, einfach um alle Eltern zu erreichen.
Vielleicht ist das ja eine sinnvolle Variante von dem, was man jetzt Kita-Sozialarbeit nennt. Also die Teams der Pädagogen, Pädagoginnen, Kita-Teams zu unterstützen in der Elternpartnerschaft, in der Zusammenarbeit mit Eltern. Und das eben auch qualifiziert und vielleicht auch mit neuen Instrumenten.
Und mehr gesellschaftlichen Support vielleicht auch, also statt Vorwürfe von Lifestyle-Teilzeit für die sowieso schon gestressten Mütter, die ja doch noch den Großteil der Care- und Erziehungsarbeit leisten. Wie lässt sich da noch was tun?
Na, in jedem Fall in der Ausstattung des Systems. Wir haben die Systemrelevanz der Kindertagesbetreuung des Systems kennengelernt während der Pandemie. Wir sehen es jetzt, wo Fachkräfte im Gang sind und fehlen und Eltern wieder die Information bekommen, bleiben sie mit ihrem Kind zu Hause. Wir müssen entsprechend auch die Ressourcen bereitstellen. Das heißt, einfach mehr Personal und den Erzieherberuf attraktiver gestalten.
Und vor allem auch die Ausbildung dann der pädagogischen Fachkräfte, auch die dürfen wir, glaube ich, nochmal genau anschauen, weil auch da ist das Thema Bindungs- und Bedürfnisorientierung nicht unbedingt in jedem Curriculum vorhanden. Also selbst Lehrkräfte lernen teilweise noch, dass Kinder belohnt werden sollen, ja, mit Verstärkersystemen, das ist längst überholt. Und genau an solchen Punkten dürfen wir, glaube ich, auch nochmal genauer hinschauen.
Was wünschen Sie sich, Frau Rose?
Also es ist schon sehr schleppend teilweise, wenn die Praktikanten aus der Schule kommen und wir dann die Aufgabe haben, die Umsetzung in der Praxis ihnen dann nahe zu bringen. Da würde ich mir auch sehr wünschen, dass diese bedürfnisorientierte Pädagogik auch in den pädagogischen Hochschulen stärker vermittelt wird.
Und zwar auch in der Praxis, also nicht nur in der Theorie, ne?
Genau, die Umsetzung in die Praxis.
Da braucht es ganz konkrete Beispiele, wie zum Beispiel, wie reagiere ich, wenn ein Kind beißt? Was könnte sich dahinter verbergen? Was tue ich, um eine Grenze zu setzen, wenn ein Kind schlägt? Also wirklich ganz konkrete Handlungsstrategien.
Sie sind ja selbst alle auch Eltern. Ich hätte von Ihnen noch gern, Frau Rose, ich nehme Sie jetzt, weil sonst wird die Zeit zu knapp. Haben Sie einen kleinen Alltagstipp für gestresste Eltern?
Also wenn Eltern gestresst sind und ihre Kinder nicht das tun, was sie tun sollten, hilft ganz, ganz oft, das Spiel mit einzubeziehen. Also zu schauen, was spielt mein Kind gerade, wenn es jetzt eigentlich Zähneputzen gehen sollte zum Beispiel und dann das Spiel mit zu übertragen in das Zähneputzen. Also ich habe meinem Sohn zum Beispiel sehr, sehr oft mit dem Bagger also der Bagger hat die Zahnbürste in die Hand genommen und die Zähne geputzt. Und das sind Sachen, die wirklich tatsächlich sehr gut funktionieren. Man muss sehr kreativ sein.
Verwöhnt und verhätschelt erziehen wir unsere Kinder falsch. Darum ging es heute im Forum bei SWR Kultur mit dem Psychologen Bernhard Kalicki vom Deutschen Jugendinstitut, Christine Rose, Sozialpädagogin, Erzieherin und Kita-Leiterin und der Pädagogin, Familien- und Schulberaterin Dr. Martina Stotz. Mein Name ist Marion Theis. Vielen Dank fürs Mitreden und fürs Zuhören.